Gerda Bleach ist Niederländerin und das ist ihr Romandebüt, Wir sind das Licht. Und es hat so als Thema Lichtnahrung, also Licht und Liebe.
Ich habe mal davon gehört, also dass Menschen aufhören wollen zu essen und dann nur noch Licht zu sich nehmen wollen. Aber meistens sterben die dann hinterher, ne?
Ja, das ist ja das Ding.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Heute mit einer Premiere mal wieder. Wir sind heute zu dritt. Das haben wir eigentlich, ja, hätten wir schon längst mal machen können. Dieses Mal kamen wir auf die Idee. Ich bin bei Margret Holota in Hamm und Esther Massier, die Buchhändlerin dort ist, hat auch Bücher mitgebracht. Margret hat gesagt, ich habe noch nicht genug gelesen für dieses Frühjahr. Für einen Podcast reicht nichts. Da hat Esther gesagt, ich habe aber viel gelesen. Und dann gucken wir mal heute, wie wir zusammenkommen. Ich würde mich ja auch freuen, wenn wir so ein bisschen in eine Diskussion über die einzelnen Bücher kommen. Es ist ja immer wieder schön zu sehen, wie unterschiedlich Leute Bücher lesen und dass der eine was über ein Buch weiß, der andere es total blöd findet oder eben auch andersherum. Gucken wir mal, was draus wird. Margret hat mir gesagt, du hast heute das Buch, das neue Buch von Dror Mishani, was du vorstellen möchtest. Dror Mishani hatte vor, ich glaube, 2 Jahren den Riesenbestseller 3. Das war ein Kriminalroman, der in Israel spielte, was ich total spannend fand vom Setting her, ganz ungewöhnlich und dazu ein ganz, ganz toller Krimi. Ist es jetzt wieder ein Krimi?
Ja, es ist tatsächlich noch mehr ein Krimi als 3. Hier spielt wieder Avraham Avraham mit, der ermittelnde Kommissar, von dem es schon 3 oder 4 Vorgänger gab. Und ja, Avraham kommt in einen oder wird in einen Fall reingezogen, der nicht nur für ihn undurchsichtig ist, sondern natürlich auch für den Leser. Und das macht halt die Spannung aus. Also geht's auch so ein bisschen Richtung Spionage. Und ich habe ihn wieder mit großem Vergnügen gelesen, weil er einfach wahnsinnig vielschichtig ist. Und hier geht es eben auch um psychische Zustände, sag ich mal, ohne Wertung. Also man könnte fast die Diagnose ausgeben, paranoid, auf der einen und auf der anderen Seite. Und es gibt eigentlich 2 Fälle, mit denen Avraham beschäftigt ist. Einmal den Fall eines ausgesetzten Babys, wo die Mutter respektive die Großmutter hinterher als Täterin identifiziert wird. Das kann ich ruhig verraten, weil es relativ klar ist. Und dann gibt es einen toten Menschen, der ja zunächst erstmal aus einem Hotel verschwunden ist, dann aber als Wasserleiche wieder auftaucht. Und beide Fälle führen Avraham und seine Frau, die Privatermittlerin ist, nach Paris. Und eigentlich gibt es keine Verknüpfung außer diesem Punkt Paris. Und trotzdem gibt es Parallelen zwischen diesen beiden Fällen, eben durch diese ja Spionage-Paranoia-Kombination, sag ich mal. Also wieder hochspannend zu lesen und wahnsinnig interessant.
Was ich beim letzten Mal so bemerkenswert fand, der schreibt ja auch nicht besonders dicke Bücher, aber trotzdem ist da ganz, ganz viel drin. Also der schreibt sehr auf den Punkt. Und das scheint dieses Mal auch wieder zu sein, weil das Buch, würde ich jetzt mal schätzen, hat auch nicht mehr als 300 Seiten, ne?
Genau, also ich kann es sagen, es hat 350 Seiten und es ist wieder sehr, sehr dicht geschrieben. Und alleine die Dialoge und wie sich so nach und nach die psychische Situation der einen und der anderen Person aufdröselt, also ist für mich immer sehr, also wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Und auch, der ist einfach so klug. Und also man lernt sehr viel auch in diesen Büchern und also sprachlich auf sehr hohem Niveau.
Sag nochmal, wie heißt das neue Buch von Dror Mishani?
Vertrauen. Es geht auch natürlich um Vertrauen, um Selbstvertrauen, um Vertrauen in andere. Wem kann ich überhaupt vertrauen? Welcher Sicht kann ich vertrauen? Und also hochspannend.
Also spannend, knapp. Gut erzählt. Das neue Buch von Dror Mishani empfiehlt Margret. Was ich lustig finde, dass ich heute ausgerechnet mit Esther und Margret zusammensitze, weil ihr seid so meine Buchhändlerin, die sich gerne toppen in Duster oder noch düsterer Literatur. So für leichte Kost seid ihr ja beide nicht zu haben. Und Esther hat ein Buch mitgebracht, da hatte Margret eben schon gesagt, ich habe mich nicht getraut, das zu lesen. Warum nicht?
Ja, es heißt 16 Pferde und ist, glaube ich, sehr brutal. Also es geht so in Richtung des Autoren, der es Toner geschrieben hat und der da auch so ein Pferdebuch geschrieben hat, wo, ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, mein Hirn. Also sehr brutal einfach. Also ein Männerbuch vielleicht eher.
Also wenn das selbst Margaret zurückgeschreckt hat. Greg Buchanan ist der Autor, 16 Pferde heißt das Buch, und du möchtest es gerne empfehlen, Esther, heute. Warum?
Auf jeden Fall. Ich bin nämlich direkt neugierig geworden, weil der Aufdruck auf dem Buch von Val McDermott ist, so etwas wie 16 Pferde haben sie noch nicht gelesen, ein zutiefst beunruhigender Ritt, und so etwas hat man wirklich, also ich habe sowas noch nicht gelesen und kann es mit nichts vergleichen, tatsächlich.
Würdest du sagen, dass es ein Männerbuch ist?
Nein, nicht unbedingt. Ich weiß, was damit gemeint ist. Es ist schon sehr düster und es ist auch brutal. Aber es ist irgendwie auch nicht typisch Kriminalroman, sondern tatsächlich eigentlich eine Sozial- und Milieustudie. Also das Ganze beginnt mit den 16 abgetrennten Pferdeköpfen, die gefunden werden.
Bah, sage ich da gleich.
Ist auch bar. Und vor allen Dingen, der Anfang ist wirklich hart, aber man muss durch die ersten 100 Seiten durch. Da taucht die Tierärztin Cooper Allen auf und die seziert halt diese Tiere, diese 16 Pferde. Die Körper dazu werden noch gefunden und auseinandergenommen. Und sie erzählt auch von alten Fällen, wo sie Katzen und Hunde seziert hat, also für HaustierliebhaberInnen wie mich ist es auch wirklich schwierig, aber es lohnt sich, weil das Ganze sehr schnell auf eine andere Ebene gehoben wird.
Es gibt ja jetzt auch Leute, die sagen, ja, und was ist so mit menschlichen Leichen? Gibt's gar nicht, oder?
Es gibt eine menschliche Leiche, aber wenn ich von der erzähle, spoilere ich zu viel. Deswegen sollten wir das nicht tun. Es geht aber tatsächlich gar nicht so sehr um Mordfälle und um diesen Kriminalfall, sondern mehr um das, was das mit dem Ort danach macht, in dem das passiert. Das Ganze ist ein spezielles Setting an der Küste. Ilmarsh heißt der Ort, strukturschwach, nachdem die Fisch- und Ölindustrie stirbt. Menschen irgendwie hoffnungslos zurückgelassen. Und dann passiert diese Morde oder Sachbeschädigung, je nach, schwierig, wirklich schwierig. Und dann diese Hauptpersonen sind einmal dieser Polizist, der ermittelt, Alec Nichols, und die Tierärztin, von der ich gerade schon erzählt habe. Und wenn man so ein bisschen so einen Plot herausarbeiten möchte, geht es eigentlich darum, dass die Tierärztin so die Tiere seziert, was auch wirklich ekelig ist zum Teil. Und dieser Polizist aber den Ort und die BewohnerInnen und dieses ganze Milieu und die Struktur, in denen das spielt. Gleichzeitig gibt es noch familiäre Probleme natürlich, wie bei jedem Ermittlerduo, die mit reinspielen. Aber es ist unfassbar eindringlich und dicht erzählt, voller Lebensweisheiten auch und Sätzen, die man sich irgendwie anstreichen möchte, wenn man jemand ist, der in Büchern malt. Gehen ja die Meinungen auseinander. Und das Spannende ist, man kann gar nicht mitdenken. Also bei einem klassischen Krimi versucht man ja mitzurätseln und sich irgendwie zu überlegen, okay, wie geht's jetzt weiter? Aber dieses Buch überrascht mit jedem Kapitel neu und hat eine neue Wendung und man muss sich dem Ganzen einfach hingeben.
Also du hast gesagt, es ist kein klassischer Krimi. Was ist das denn dann? Ist das ein Roman oder was genau ist das? Oder meinst du einfach, weil da so viel mehr hintersteckt, dass es kein klassischer Krimi ist?
Weil so viel mehr hintersteckt, ja. Aber ich glaube auch, weil der Kriminalfall nicht im Zentrum steht. Also Krimi oder Kriminalroman ist für mich immer was, wo die Aufdeckung des Falls oder so im Zentrum der Geschichte steht, und hier tut es das nicht. Nein.
Also nichts für schwache Nerven, aber trotzdem gute, harte Kost. Margaret, was? Na, zeig den Finger hoch. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja,
ja, ich werde es jetzt lesen. Also vielen Dank, Esther. Also wenn du sagst, also es ist relativ schnell, diese schrecklichen Szenen werden abgelöst durch Gehaltvolleres, dann
bist du dabei.
Ja, also wenn ich meine dicke Elizabeth George durchhabe, dann sind die 16 Pferde dran. Also
ihr seid beide gerade auf Krimis unterwegs, oder? Margaret nickt. Ich empfehle erst nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Greg Buchanan, 16 Pferde, sagen beide. Haben sie schon gelesen, werden sie lesen. Ist ein gutes Buch, wenn auch da Tiere getötet werden. Das muss man vielleicht dazu sagen. Was du noch mitgebracht hast, ist auch ein Krimi.
Ja, also ein ganz typischer skandinavischer Krimi, die ich auch immer noch wieder gerne lese, von Ollikainen, Team Helsinki. Das ist ein Krimi, der eine Reihe werden soll, natürlich wie bei allen Krimis oder bei dem allermeisten. Und es gibt ein Team um die Kommissarin Paula Pihalja, spielt tatsächlich in Finnland. Es ist etwas schwierig mit den Namen, aber gut, da muss man einfach durch. Der Fall ist, es wird eine Tote in einem Container ertrunken aufgefunden. Also der Container ist mit Wasser gefüllt worden. In diesem Container war offensichtlich diese Frau. Es ist eine schwarze Frau. Und erst ist überhaupt nicht klar, wer diese Frau ist. Der Container steht in der Nähe eines Anwesens, eines großen Menschenfreundes eigentlich, der sehr viel auch in Afrika unterwegs war, in Namibia unterwegs war und dort, was man im landläufigen Sinn als Entwicklungshilfe bezeichnet, betrieben hat, eben mit seinem Vermögen, mit seiner Stiftung. Und ja, wie oft bei den skandinavischen, in den allermeisten Fällen, hat es immer auch eben diese politische Dimension, die mal geht es eben um Korruption, um Ausnutzung und natürlich auch um die Rassismusfrage. Und von daher, ich habe erst gedacht, ich lese den nicht, ihr habt immer so blöde Titel, als mir der Vertreter das empfohlen hat. Das
heißt, die Tote im Container ist schon echt.
Ja, und ich dachte, es geht irgendwie um Frauenschmuggel oder so, ne, und oder Menschenhandel. Das ist es aber tatsächlich nicht, sondern der ist durchaus vielschichtig und ja, es hat eine gewisse Spannung. Im Vordergrund steht aber tatsächlich diese politische Dimension, würde ich sagen. Also der Fall ist jetzt nicht so spektakulär, sondern eben die Frage, ja, was passieren kann unter diesen Bedingungen, die eben, also Globalisierung, Rassismus, fortbestehender Kolonialismus, das ist schon sehr interessant.
Also lasst euch nicht vom Titel abschrecken, Die Tote im Container. Kannst du nochmal, ich weiß nicht, wie man den Autor ausspricht.
Also ich würde jetzt sagen Ollikainen, aber
A.M. Ollikainen, Team Helsinki.
Genau, also ich bin jetzt nicht finnisch unterwegs, aber ich glaube, so spricht es sich aus.
Ja. Und wenn euch das Buch gefällt, dann könnt ihr euch drauf freuen. Es ist der Auftakt zu einer neuen Serie.
Genau.
Mhm. Esther, das Buch, was du als nächstes mitgebracht hast, ist schon so dunkel. Es geht aber im Titel um Licht. Wir sind das Licht. Gerda Bles, das ist aber kein Krimi, oder?
Es ist kein Krimi. Es geht aber wieder, es gibt eine Tote und es ist wieder ein sehr düsteres Buch. Gerda Bles ist Niederländerin und das ist ihr Romandebüt, Wir sind das Licht. Und es hat so als Thema Lichtnahrung, also Licht und Liebe.
Ich habe mal davon gehört, also dass Menschen aufhören wollen zu essen und dann nur noch Licht zu sich nehmen wollen. Aber meistens sterben die dann hinterher, ne?
Ja, das ist ja das Ding. Also Fasten als Weg der Einkehr, so zum Beispiel jetzt vor Ostern, ist weit verbreitete Kulturtechnik. Aber auf die Spitze getrieben ist das dann die Lichtnahrung. Und diese LichtjüngerInnen gehen davon aus, dass besonders spirituell begabte Menschen irgendwie nur von Licht und Liebe leben können. Und was das nicht für eine tolle Auswirkung auch auf die Umwelt hätte. Und ja, natürlich ein Radikalverzicht auf Essen und Wasser beinhaltet. Und das Ganze findet statt in einer WG. Vier Menschen leben dort, Elizabeth, Melody, Petrus und Muriel. Und am Anfang des Buches stirbt Elizabeth langsam und traurig dahin.
Sie nur noch Licht ist.
Weil sie nur noch Licht ist, genau. Und dieser Tod ruft natürlich auch die Polizei aufs Parkett, aber es geht vor allem darum, um diese Dynamik dieser vier Personen, die es mal gab. Jetzt sind es ja nur noch drei und die Wortführerin, auch so eine kleine Sektenführerin, ist Melody. Und es geht so um die Frage, hätten diese Mitbewohner helfen müssen? War das ein Gemeinschaftsmord durch Unterlassen oder eine freie Willensentscheidung von dieser Elisabeth auf ja, Nahrung zu verzichten und nur durch Licht und Liebe leben zu wollen und es am Ende nicht zu können.
Das ist ja schon fast eine philosophische, eine ethische Frage, die da gestellt wird.
Genau, und das ist auch ein sehr spannendes, literarisches, philosophisches Buch, vor allem aufgrund der Erzählform. Also es wird nicht klassisch aus einer Ich-Erzähler-Perspektive oder ein allwissender, menschlicher Erzähler erzählt, sondern es erzählen personifizierte Dinge. Also einmal kommt ein Cello zu Wort, eine Fruchtpresse, Wollsocken, aber auch übergeordnete Dinge wie der Tatort, die Leiche, Liebe, Nacht, das Internet. Und jedes Kapitel ist aus einer anderen Sicht geschrieben auf diese Menschen, die agieren. Und alle Gegenstände oder Zustände haben auch eine eigene Meinung zu dem, was da passiert ist. Und so rückt ein bisschen diese Schuldfrage, die eigentlich im Zentrum stehen wollte, in den Hintergrund. Dadurch, dass natürlich ein Gegenstand wie eine Fruchtpresse keinen Begriff von Schuld hat. Und das
aber eine abgefahrene Erzählperspektive.
Total abgefahren, aber richtig cool. Vor allem, weil in einem Kapitel spricht auch der Romantext selbst. Und der spricht den Lesenden direkt an und sagt und wirft einem so vor, dass man ja was ganz anderes erwartet hätte von diesem Buch. Und ich war so, ja, habe ich. wie kannst du das wissen? Das gibt dem Ganzen auch so eine überraschend humorvolle Art und Weise. Also ihr wird vorgeworfen an manchen Stellen, dass es ins Alberne abdriftet, aber das finde ich gar nicht. Also es behält diese philosophische, moralische Grundfrage.
Also für mich klingt das hochspannend. Da hast du mir echt Bock gemacht. Kannst du nochmal den Namen der Autorin aussprechen? Das hast du so hübsch gemacht, so sehr holländisch.
Gerda Blaise heißt die Dame und der Roman heißt Wir sind das Licht.
Super, da hast du mich schon mal gepackt. Jetzt möchte ich mal gucken, ob die Margret das noch toppen kann, die jetzt ausnahmsweise ein Buch mit einem fröhlichen Titel vor sich aufgebaut hat. Die Frau, die den Himmel eroberte, Vanessa Giese, ein Heißluftballon vor dir im Inselverlag. Ist das mal was Positives?
Jein, also es ist, jein, also das ist so. Also es, in, die Frau, die den Himmel eroberte, ist Käthe Paulus und oder Katharina Paulus, genannt Käthe, die Ende des 19. Jahrhunderts als eine der ersten Ballonfahrerinnen aufgestiegen ist. Zwar mit ihrem Lebensgefährten Mann, der Ballonfahrer war. Und die beiden haben dann sehr spektakuläre Shows hingelegt, halt, weil der Mann ist immer aus dem Ballon gesprungen mit Hilfe eines Fallschirms und sie ist auch abgesprungen und das war tatsächlich ihre Pioniertat. Käthe ist eben als erste Frau aus einem Ballon heraus abgesprungen mit einem Fallschirm. Sie war auch noch auf anderem Gebiet Pionierin und da kommt jetzt eben das Tragische leider rein. Also der Mann ist abgesprungen, der Schirm hat sich nicht entfaltet und er ist an ihr vorbei in die Tiefe gestürzt und hat es natürlich nicht überlebt. Und
damals gab es diese Sicherungssysteme noch nicht, die heute einmal eingreifen würden.
Ja, die Sicherungssysteme und vor allen Dingen gab es keine Falltechnik für diesen Fallschirm. Und der konnte sich eben immer in diesen Schnüren verheddern und dann eben nicht sich entfalten. Und Käthe hat dann ihr Wirken darauf abgestellt, einen sicheren Fallschirm, also der sich sicher entfaltet beim Absprung, zu entwickeln. Und das ist ihr auch gelungen. Und wenn ich sage Ende des 19. Jahrhunderts, ist sie damit angefangen. Ja, nach dem Tod hat sie eben diese Ballonfahrten weitergemacht, nach dem Tod ihres Mannes. Und hat die Techniken auch immer weiter verfeinert und bis eben in die 10er und 20er Jahre hinein. Dazwischen war der Erste Weltkrieg und sie hat eben für das Deutsche Reich, für die Armee des Deutschen Reiches, für die Luftwaffe diese Fallschirme genäht und ja, hat sie an die Armee verkauft, muss man sagen. Sie hat damit vielen Soldaten das Leben gerettet, die eben mit den Ballons hinter die Frontlinien geflogen sind zur Aufklärung. So, das ist der etwas tragische Teil, sag ich mal, dieser ganzen Geschichte. Aber das Positive ist eben, dass wir hier von einer Frau lesen, die wahnsinnig stark ist, alle Schicksalsschläge, die sie erlitten hat, einfach in Kraft umgewandelt hat.
Und, also ich war da zuerst auf einer falschen Fährte. Es ist kein tatsächlicher Roman, es ist eine wahre Geschichte. Es beruht auf einer wahren Person, die es wirklich gegeben hat.
Ja, es reiht sich ein in ganz viele Romane zu starken Frauen, die es im Moment gibt oder schon seit einiger Zeit gibt, wo eben um eine real existierende Person ein nicht jetzt schon auch das Leben erzählt wird. Aber natürlich können wir nicht wissen, was die beiden sich erzählt haben oder irgendjemand anderes. Und dieses ragt insofern hinaus, also erstmal ist es bei Insel erschienen, also gehört ja schon zu Sockamp, also es hat schon eine gewisse Qualität, sag ich mal, ist jetzt nicht einfach nur so Frauenunterhaltung in Anführungsstrichen, sondern es hat schon richtig Substanz. Und die Autorin war gestern Abend bei uns zum Lesen und hat nochmal, also erzählt auch über ihre Recherche und so, dass es eigentlich gar nicht viel über diese Frau gibt, aber sie hat eben in Frankfurt im Museum und im Technikmuseum in München, also im Deutschen Museum und im Technikmuseum in Frankfurt, so ist es glaube ich gewesen, ein bisschen was gefunden über sie und hat eben drumherum die Geschichte erzählt.
Ach, die Autorin worin war gestern zum Lesen da? Das ist ja interessant. Ich muss dazu sagen, wir sitzen nämlich heute nicht im Buchladen, sondern im Keller. Und das Erste, was ich sah, als ich heute hier hinkam, war nicht nur Bücher, sondern auch 2 Flaschen Wein. Habt ihr einen schönen Abend gehabt, ja?
Ja. Also nein, die Autorin ist mit dem Auto gekommen und ist auch noch wieder zurückgefahren. Und ich auch. Ja. Also genau, also es war für die Gäste natürlich, aber es war, endlich können wir ja wieder Veranstaltungen machen und die Leute freuen sich wahnsinnig. Und bei uns stand ja der gesamte Monat März unter dem Thema Frauen und Frauenrechte, Frauenemanzipation. Und das war gestern Abend der Abschluss. Und ja, es war auch wieder ein toller Abend, zumal eben also die Autorin sehr gut war, das Publikum sehr dankbar und auch interessiert. Und es war schön, auch ohne Alkohol.
Es ist aber auch immer gut zu wissen, wenn eine Autorin gut lesen kann und ein guter Gast ist in Buchhandlungen. Deswegen empfehlen wir es dann umso lieber. Vanessa Giese, die Frau, die den Himmel eroberte, über Käthe, die es wirklich gegeben hat, Katharina Paulus hieß sie wirklich, und Fallschirme sicherer gemacht hat. Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein Buch. So, wollt ihr Tic-Tac-Toe spielen, wer noch eins vorschlägt? Oder gibt es vielleicht sogar eins, wo beide was zu einem Bezug haben? Margret zeigt auf Esther. Margret ist fertig, okay, alles klar. Esther, ah, okay, da ist noch ein großer Stapel, das sind die Hausaufgaben fürs nächste Mal. Gut, wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Was ist das?
Ja, schon mal ein wunderschöner Titel. Und ja, so geht es im Text auch weiter. Das ist das Romandebüt von Jade Yasemin Önder. Und wir wissen, wir könnten und fallen synchron, hat mich direkt angesprochen, als ich das in der Vorschau gesehen habe, war ich, oh Gott, ich muss dieses Buch lesen. Und ja, also im Zentrum dieses Buches stehen Vater, Mutter, Kind. Und die einzige Inhaltsangabe, die es zu diesem Buch gibt, ist auch, ich lese mal kurz vor, schon immer haben 3 Bestandteile ausgereicht, um die Welt neu zu erschaffen und zurück ins Chaos zu stürzen. Vater, Mutter, Kind. Und sehr viel konkreter wird es in dem Text auch nicht. Also das ist das Spannende daran, es gibt zum Beispiel keine Namen. Es gibt die Ich-Erzählerin, also das Kind. Es gibt den Vater, der früh verstirbt, und die Mutter, die irgendwie eine toxische Beziehung danach aufbaut zu dieser Ich-Erzählerin. Die Tochter, die aufwächst, oder die Ich-Erzählende, wie man das auch sagen möchte, geboren Ende der 80er Jahre in Westdeutschland, in der BRD, groß geworden, der Vater, türkischer Gastarbeiter, ehemaliger. Sie bezeichnet sich selbst als Mischling aus ihrem Vater und ihrer Mutter und wächst auf mit all den Problemen, die Menschen haben, wenn sie aufwachsen. Also es geht um Sex, es geht um Selbstbehauptung, es geht auch um Bulimie, also es ist auch ein Thema, um Essstörungen, um Therapie. Und das Ganze ist so wirr erzählt und überhaupt nicht stringent. Jedes Kapitel könnte auch ein Text für sich alleine sein, der veröffentlicht wird.
Ist das denn ein Lesevergnügen? Also für mich klingt das erstmal beklemmend und auch ein bisschen nach, vielleicht kommt man da schwer rein.
Ja, tut man. Es ist wild und düster und trotzdem urkomisch. Und am Ende, das Einzige, was man weiß, ist irgendwie, es ist Zeit vergangen und sie ist groß geworden. Und die Schlussszene ist, dass sie endlich schlafen kann. Also hat es auch was Friedvolles am Ende. Und es hat endlich mal ein Happy End. Nicht so wie die anderen Bücher, über die wir heute gesprochen haben. Aber trotzdem geht es Jade Yasemin Önder gar nicht mehr so um das, was sie erzählt, glaube ich, sondern um wie sie das macht. Man fragt sich ein bisschen, ja, ist das noch Prosa oder ist das schon Lyrik? Ist das Slam? Ist das, was ist das für eine Textform? Das ist wirklich spannend und macht unfassbar viel Spaß zu lesen, weil jedes Kapitel eine neue Überraschung ist. Und so zum Beispiel gibt es 2 Kapitel, die sind an dieses Modell der Stilübungen angelehnt, wo dieses Modell besagt, dass eine Alltagssituation aus verschiedensten oder in verschiedensten Art und Weisen immer wieder nacherzählt wird. Also, und das macht sie halt auch in 2 Kapiteln, wo man am Anfang denkt, so okay, jetzt erzählt sie mir den gleichen Sachverhalt irgendwie 10-mal, aber einmal als Schilderung, als Verdopplung, als Traum, als was Überraschtes, als genaue Angaben, als etwas sehr Negatives, als klassische Erzählung. Und es macht es unfassbar spannend zu lesen, weil es ja erweitert so den Horizont in Sachen, was kann ein Text sein, Genau.
Also was für die Sprachinteressierten, die Leute, die gerne auf Sprachexperimente und filigrane Sprache stehen. Ja,
auf jeden Fall, genau.
Ja. Und mit einem positiven Ende. Das finde ich schön, dass wir heute auch mit was Positivem enden, wo es ein positives Ende gibt. Ist auch rosa das Buch, also es sieht positiv aus. Wir wissen, wir könnten und fallen synchron von Jade Jasmin Önder. Das hast du wieder, Esther, viel schöner ausgesprochen als ich. Aber Ladies, das war schön mit euch. Das können wir öfters mal zu dritt machen.
Ja, aber dann wächst mein Stapel an Büchern, die ich unbedingt lesen will, noch höher, weil ich habe noch nie Esther ein Buch empfehlen hören und ich bin schlichtweg begeistert und könnte jetzt alle drei sofort lesen.
Guck mal, dann kannst du dich auch mal inspirieren lassen, dafür ist mein Podcast auch da.
Ja, genau, also ein bisschen bin ich auch peinlich berührt, weil ich, also nee, was heißt peinlich berührt, aber ich kriege Minderwertigkeitskomplexe, das ist glaube ich das richtige Wort, weil ich radebreche immer hier über meine Krimis und Esther, also mit so, also Wahnsinnswort, Schatz, ich bin tief beeindruckt.
Esther, raus geht's heute mit einem Kompliment von der Chefin.
Ja, genau, auf jeden Fall, geht tief, aber ich lese ja nicht nur solche Sachen, sondern auch andere Sachen, über die ich dann nicht rede.
Genau. Und guckst gleich, Bridgerton ist nämlich heute neu rausgekommen. Darf auch mal ein bisschen trivial sein.
Auf jeden Fall, ja.
Ich wünsche viel Spaß dabei und danke, Ladies. War schön mit euch.